Herr Flassbart, wie schlimm ist die Lage durch den ausbleibenden Export von ukrainischem Getreide?
Ja, das ist schon eine sehr dramatische Situation. Und man muss ja sagen, die Entwicklungsländer werden ja auch nicht in einer Phase getroffen, in der sie entspannt auf dem Weg nach oben sind, sondern es liegen überall wie überall auf der Welt 2 Jahre Pandemie hinter diesen Ländern wie auch hinter uns. Die Gesellschaften sind erschöpft, die Wirtschaften sind betroffen. Und das alles schlägt sich natürlich schon auf das Thema Armut und Hunger durch, auch schon vor dem Krieg. Und jetzt kommt der Krieg Putins in der Ukraine noch dazu. Und insofern, die Situation ist dramatisch im Augenblick, vor allem aufgrund der Preisentwicklung. Denn die Knappheiten sind jetzt an den Märkten noch nicht vorhanden. Aber natürlich werden die künftigen Knappheiten, auch dadurch, dass kein Düngemittel aus Belarus zur Verfügung stehen werden, schlägt sich das jetzt schon auf den Preisen nieder. Und das ist für diese Länder hochdramatisch.
In Ostafrika herrscht bereits eine Hungersnot. Nach Angaben des Welternährungsprogramms leiden dort 82 Millionen Menschen Hunger. Laut Caritas wird Hilfe dadurch erschwert, dass auch wegen des Ukraine-Krieges Nahrungsmittelpreise schon stark gestiegen sind. Kann eine Hungerkrise denn überhaupt noch abgewendet werden?
Ja, im Augenblick müssen wir tatsächlich alles tun, was zu Preisdämpfungen führt.
Was kann man tun?
Ja, das bedeutet vor allem, dass wir die Wege aus der Ukraine wieder freimachen, die Transportwege, die Schwarzmeerhäfen vermeiden. Daran arbeitet die EU, daran arbeitet hier in Deutschland insbesondere der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Das würde natürlich auf den Märkten das Signal geben, es geht wieder etwas. Denn im Augenblick ist es, wie Sie sagen, vor allem sind es die Preisentwicklungen. Das Zweite ist, wir unterstützen das Welternährungsprogramm massiv mit zusätzlichen Mitteln. Wir hatten bereits 430 Millionen Euro im Frühjahr zugesagt, jetzt sagen wir nochmal 450 Millionen Euro zu, die im Wesentlichen über die UN-Institutionen und das Welternährungsprogramm, World Food Program verwendet werden und auch dazu eingesetzt werden, Preisspitzen in den Ländern zu kappen, damit die Menschen dort sich die Lebensmittel auch noch leisten können.
Wenn wir auf den globalen Süden schauen, dann konkurrieren Deutschland und andere demokratische Staaten da ja bei der Entwicklungspolitik inzwischen mit autoritären Regimen wie China, das sich beispielsweise enorm engagiert. Oder auch Russland ist am Start, schickt seine Neonazi-Söldner der Wagner-Truppe nach Afrika. Wie erfolgreich sind denn diese Systeme dabei, dort Einfluss zu nehmen?
Ja, es ist ja nochmal ein großer Unterschied zwischen den militärischen Aktionen der pseudorussischen Söldnertruppen Wagner, der Russen und dem, was China macht. China ist sehr stark inzwischen auch im Süden mit Hilfe unterwegs, in einer Weise, die sich deutlich auch von den westlichen Angeboten unterscheidet. Das betrifft insbesondere die Verschuldensproblematik, auch die Frage, ob das alles an Nachhaltigkeitszielen ausgerichtet ist. Und da besteht gerade mit China tatsächlich ein gewisser Systemwettbewerb. Wir werben natürlich für unsere Werte und für die Ausrichtung an den globalen Nachhaltigkeitszielen. Wir machen allerdings auch, das muss man sagen, in einigen Staaten etwas mit China zusammen, in sogenannten Dreieckskooperationen. Also insofern, jeder weiß, dass wir in Deutschland, die anderen westlichen Demokratien, nicht das chinesische System unterstützen und schon gar nicht favorisieren. Aber es ist ein deutlicher Unterschied jetzt nochmal zu dem wirklich kriminellen, militaristischen Vorgehen Putins, nicht nur in der Ukraine, sondern auch an anderen Stellen in der Welt.
Um bei China mal zu bleiben, China pocht ja darauf, keine koloniale Vergangenheit zu haben. Ist Kolonialismus heute tatsächlich noch eine Hypothek?
Ja, das schwingt insbesondere natürlich auch auf dem afrikanischen Kontinent mit. Da ist Deutschland vielleicht noch in einer vergleichsweise komfortablen Situation, weil wir ja doch letztendlich nur kürzere Zeit und auch nicht geografisch so ausgedehnt wie andere europäische Staaten in Afrika als Kolonialmächte präsent waren. Es mahnt uns immer wieder, jegliches hochnäsige Verhalten abzulegen, es gar nicht erst entstehen zu lassen. Wir sagen auch deutlich, wir machen eine Entwicklungspolitik der Entwicklungszusammenarbeit. Es ist auch keine Geste, für die wir Dank erwarten, also nichts Generöses, sondern es ist in unserem gemeinsamen Interesse, dass vor allem der afrikanische Kontinent, unser Nachbarkontinent, seine wirtschaftlichen Potenziale für seine Menschen schöpfen kann und damit auch eine gute Allianz mit Europa bilden kann.
Angesichts der Konkurrenz der Systeme, die Sie eben im Zusammenhang mit China da skizziert haben, was müssten Deutschland und die anderen westlichen Länder heute vielleicht anders machen in Afrika?
Ja, also eine Sache haben wir jetzt auf den Weg gebracht mit den G7, also die Gruppe der G7. auf Initiative ursprünglich im letzten Jahr von Großbritannien gibt es eine sogenannte Investitions- und Infrastrukturpartnerschaft. Dabei werden die Infrastrukturen identifiziert, die vor allem in den afrikanischen Ländern dringend benötigt werden, also auch Mobilitätsinfrastrukturen, Gesundheitsinfrastrukturen, Energieinfrastrukturen, die dann in Zusammenarbeit der G7 und auch mit den multilateralen Entwicklungsbanken finanziert werden. Also es ist ein Stück mehr zugehen, hinhören auf die Bedarfe der afrikanischen Staaten. Es ist nicht so, dass dieser Kontinent mit niedlicher, kleiner Entwicklung auskommt, sondern er will natürlich an Prosperität, wie wir sie kennen, teilhaben. Und das muss Grundlage unserer Entwicklungspolitik sein.